geht um Beharrlichkeit. Und Simu, wir haben vorhin gewährleistet, du bist schon seit über 10 Jahren in Interlaken tätig. Du bist der Pastor. Dann haben wir vorhin gewährleistet, wann hast du hier zuerst mal eine Message gehabt. Ich hatte das Gefühl, es müsste etwa schon 10 Jahre her sein. Er hatte das Gefühl, ja, mal, vielleicht auch nicht, aber sicher fast 10 Jahre, wenn man es ein bisschen aufrundet. Und jemand, der so beharrlich ist, einfach am gleichen Ort Gott dient, sein Reich baut. Und uns immer wieder mit coolen Messages beschenkt, mal aus einem anderen Blickwinkel etwas sagt. Der hat, glaube ich, mehr als nur einen Applaus verdient. Standing Ovation für Simu!
Yes. Hey, schön, so gut dürfen da sein. Wir sind in dieser Serie drin, wie es Gregor schon gesagt hat, Beharrlichkeit, die Kraft, die du brauchst, um nicht aufzugeben. Und wir hatten das Boot auf der Bühne gehabt, die letzten Sonntage. Du musst dich vielleicht noch daran erinnern, oder sonst kannst du es auch nachschauen. Wo es darum geht, dass wir gegen Strom schwimmen, dass wir so unterwegs sind, wie es die Bibel sagt, und nicht wie die Welt einfach prägt, sondern dass wir wirklich dürfen unterwegs sein und dürfen dran sein. Und das Thema von heute ist, erfolgreich dem Bösen widerstehen. Und Andi hat gesagt, ich darf ausnahmsweise Predigt machen, das ist sein Herzensthema. Also wenn du nicht rauskommst, kannst du ihn fragen, dann kann er dir dort weiterhelfen. Aber ich möchte für wirklich ein bisschen zu verstehen, was hat Ostern da? Ostern ist ein grandioses Fest, darum haben wir ja 4 Tage frei, dass wir 4 Tage über Ostern nachdenken können, oder? Amen. Nicht so bei euch, okay. Aber Ostern hat so viel zu bieten und das, was Jesus für uns da hat, oh, es ist grandios. Und wir haben in einem Leben gar nicht die Möglichkeit, das alles zu erfassen, was Gott da hat. Und gleich möchte ich dir heute eine kleine Facette davon bringen. Und darum möchte ich einsteigen bei Adam und Eva. Wer kennt die zwei noch? Okay, der Rest ist nicht so wichtig. Wenn du sie nicht kennst, erkläre das kurz. Sie waren die ersten Menschen, die Gott geschaffen hat. Und hat ihnen einen Auftrag gegeben und gesagt, Jungs, Mädels, hier euer Auftrag, das lesen wir im 1. Mose 1, 28 und dort heißt es, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Das hat er ihnen gesagt, also sie waren beauftragt, die Welt zu herrschen. Sie waren beauftragt, in dieser Welt zu wirken und zu herrschen. Das war das Mandat, das sie haben bekommen als Menschen. Das gilt uns allen Menschen. So hat sich Gott gedacht. Und dann ist etwas dazwischen gekommen, und das nennen wir den Sündenfall. Und zwar hat Gott gesagt, es gibt da noch so einen gewissen Rahmen, so gewisse Bedingungen. Da hat es so einen schönen Baum, da ist wunderschön und schöne Früchte dran. Aber von dem solltet ihr nicht essen. Diese Frucht, nicht gut. Und Eva hat dann gleich irgendwie das Gefühl gehabt, ja, das kann doch nicht so schlimm sein, wir nehmen da mal etwas. Und der Teufel hat Eva verführt, dass sie von dieser Frucht isst, und am Schluss der Adam auch. Und das ist das, was ihnen ihr Auftrag war, in dieser Welt zu herrschen, ist übergegangen. Und plötzlich war das nicht mehr einfach bei ihnen gewesen, und sie waren nicht mehr fähig gewesen, in dem Rahmen, den Gott ihnen gegeben hat, wo sie auf die Welt gekommen sind, dort innen zu leben. Und sie waren auch schutzlos gewesen, sie waren nicht mehr so safe place gewesen, wie im Paradies. Es ist etwas zu Bruch gegangen. Und Gott hat vom ersten Moment an hat er das Verlangen danach gehabt, dass dieser Schutz wieder hergestellt wird. Dass das wieder passiert. Und jetzt kommt die Geschichte von Ostern, die grandios startet an Weihnachten. Gott ist auf die Welt gekommen in Form von Jesus Christus. Und er als Mensch hat zurückerobert, was Adam und Eva ist geraubt worden. Hast du dir auch schon mal überlegt, warum das Gott hat müssen Mensch werden musste? Warum hat Gott müssen Mensch werden? Ich glaube, der Teufel hat dem Menschen etwas geraubt und ein Mensch hat das müssen zurückrauben, was der Teufel ihn entrissen hat. Und das ist, glaube ich, ist ein Grund, warum das Gott ist Mensch geworden. Und ist es nicht krass, so viele Menschen wollen Gott sein, aber ein Gott wollte ein Mensch sein, um deine Freiheit hineinzuführen. Und das gipfelt in Ostern. Ist das nicht etwas Wunderbares? Das ist etwas Grandioses, grandios, die Botschaft, die Weltgeschichte nachhaltig geprägt hat, wie keine zweite Geschichte. Und das ist ein Teil von Ostern, das ist eine Facette von Ostern. Und Jesus hat für dich und für mich wieder hergestellt, was im Paradies ist kaputt gegangen und hat uns wieder hineinversetzt in einen Zustand, wo wir herrschen können. Und so lesen wir so, es ist ein ganz zentraler Vers in dieser ganzen Serie, im Römer 5, 17. Und dort heisst es, durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Wow. 2, 3 haben Amen gesagt. Der Rest wird auch noch dazu kommen am Schluss von dieser Message. Aber das ist etwas Grandioses. Und wenn du diesen Vers in anderen Übersetzungen liest, dann heisst es zum Beispiel auch der erste Adam und der zweite. Der erste Adam, der die Frucht gebissen hat, und Jesus wird als zweiter Adam bezeichnet, der etwas zurückerobert hat. Und hier steht jetzt in dieser Übersetzung vom ersten Mensch und dann vom Mensch Jesus Christus, vom ersten Adam. Und er hat zurückerobert, was dort ist kaputt gegangen. Er hat zurückerobert und hat uns Autorität gegeben. Er hat uns Macht gegeben. Und das ist die Essenz. In seiner Gnade in Wandeln, in seiner Gerechtigkeit, in dem in Wandeln, was Jesus uns gegeben hat. Das ist das Thema. Erfolgreich dem Bösen widerstehen. Wie können wir das konkret? Wie können wir konkret dem Bösen erfolgreich widerstehen? Wie können wir dem erfolgreich widerstehen? Ich möchte heute ein Bild brauchen von Eltern und Kind. Gott wird auch bezeichnet als ein liebender Vater im Himmel. Und du kannst dich heute mal in die Position des Kindes tun. Wenn du selber Kind hast, weißt du auch, wie es ist, wenn du deinem Kind einen Schutz gibst. Und ich mache dir mal so einen Rahmen, weil ich glaube, Gott hat aus Liebe heraus für dich und für mich einen Rahmen kreiert. Ich tue den mal abkleben. In Interlaken hat jemand gesagt, ja, bei ihnen sind die Linien nicht so gerade. Genau, dann mache ich es noch ein bisschen schräg. He. So. Aber es gibt einen Rahmen, den du gerne hast, wenn deine Kinder das befolgen. Stimmt's? Alle Eltern? So, bei der Strasse nicht drüber säckeln. Kennt das jemand? Und du noch so? Okay. Also es gibt einen Rahmen, den du definierst für deine Kinder. Und genau so hat es Gott auch für uns gedacht. Er hat eine Zone kreiert, wo unser Leben aufblühen kann. Ich habe eine Frage an alle Eltern. Oder an dich, die noch Kind warst. Hast du alles verstanden, was deine Eltern gesagt haben? Oder ihr Eltern, habt ihr das Gefühl, eure Kinder machen das, weil sie es durch und durch begriffen haben. Okay, jetzt bin ich erleichtert, dass es nicht nur mir so geht. Aber unsere Kinder haben ein limitiertes Denken in ihrem Alter, wo sie noch gar nicht das Ganze sehen. Darum sagen wir ihnen, es hat Konsequenzen, wenn du einfach auf die Straße rausläufst. Das geht nicht, dann musst du wieder ins Wege hocken. Das ist nicht der Grund, weil wir sagen, ja, ich will dich einfach ein bisschen quälen. Nein, das ist der Grund, weil wir sie lieben. Und genau in diesem Rahmen in, möchte ich mich heute mit dir aufhalten, dass wir verstehen, es ist nicht eine Limitation von Gott. Oder es ist nicht eine Eingrenzung. Es ist, weil er uns liebt. Und dort drin hat er uns ein Spielfeld und eine Zone gegeben, wo wir sollen herrschen und leben auf dieser Welt. Und ich möchte mit dir einen Vers lesen. 1. Petrus 5, 5 und 9, wo vieles von dem beschreibt, wo die Zone definiert. Seid ihr ready? Ja. Ihr alle sollt einander demütig dienen, denn Gott stellte sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Sei besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen. Hey, der Vers ist gespickt mit ganz vielen wunderbaren Sachen. aber auch mit herausfordernden Sachen. Und mein erster Punkt ist, so eine Linie, so eine Beschränkung, so eine Ermutigung. Das erste ist, bist besonnen und wachsam. Bist besonnen und wachsam ist mein erster Punkt. Wir sollen besonnen und wachsam sein. Es herrscht ein Kampf um deine Denkzeit. An was denkst du den ganzen Tag? Über was denkst du nachher den ganzen Tag? Es herrscht ein Kampf um deine Denkzeit. Was geht ab in deinem Kopf? Was geht ab in deinem Kopf? Es heisst in diesem Vers, wir sollen besonnen und wachsam sein. Wie wachsam bist du? Oder über was denkst du nachher? Über das, was du nachher denkst, dann wird dein Herz dem nachhängen. Wenn du die ganze Zeit denkst, mein Nachbar hat ein wunderschönes Auto, für alle Männer mal. Oder? Auch Frauen, die gerne ein Auto haben. Schöne Auto, schnelle Auto. Einfach, wenn du zu diesen Personen gehörst und immer denkst, der Nachbar, der hat das Wunderbares. Und immer denkst, und immer gehst schauen, und immer, es wird sich ergeben, dass du alles daran setzen wirst, dass du das auch haben kannst. Auch mit anderen Sachen. Wenn du den ganzen Tag darüber nachdenkst, am Abend willst du ein Bier trinken und noch einen Sack Chips essen, dann wird die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du es am Abend wirst machen. Es herrscht ein Kampf um deine Denkzeit. Und jeder will die. Jeder will die. Wem gibst du sie? Wem gibst du deine Denkzeit? Gibst du Social Media? Denkst du, ja, nur kurz ein bisschen. Oder, ja, ist ja nicht so wichtig. Jeder will deine Denkzeit haben, weil es eine Essenz ist. Oder die Bibel sagt ziemlich klar, aus meinem Verständnis heraus, auch in diesem Vers, macht dir keine Sorgen. Macht dir keine Sorgen. Das finde ich, lässt jetzt sehr wenig Spielraum offen für Interpretation. Ja, aber Jesus, weißt du, so ein bisschen Sorgen, das ist doch noch. Es ist doch noch nett. Nein, die Bibel ist klar, macht dir keine Sorgen. Macht dir keine Sorgen. Es ist etwas, was Gott definiert hat, weil es gut ist für dich. Oder sagst du, nein, ein bisschen Sorgen machen, das ist noch gut für mich, da blühe ich mega auf. In meinem Leben, da blühe ich auf, bin empowered. Wenn ich mir Sorgen gemacht habe, stehe ich am Morgen ganz anders auf. Nein. Und die Bibel sagt es. Macht dir keine Sorgen. Aber wie oft denken wir über Sachen nach? Und es ist ein Feld, das Gott definiert hat, weil er weiss, wie dein Leben aufblühen kann. Er weiss es. Ich hoffe, du bist dir bewusst oder du glaubst noch daran, dass er die beste Sicht auf dein Leben hat. Und dass er den besten Plan für dein Leben hat. Mein zweiter Punkt ist göttliche Autorität. Er hat uns nicht nur limitiert, er hat uns gar nicht limitiert, aber wenn du es so anschaust, nein, er hat uns auch Verantwortung gegeben. Irgendwann fängst du an, deinen Kindern Verantwortung zu geben. Also ich hoffe, du machst es, sonst könnte es schwierig werden. Aber je nach Alter, je nach Zustand, gibst du immer mehr Verantwortung deinem Kind ab. Und Gott hat uns auch Verantwortung gegeben, er hat uns eine göttliche Autorität gegeben. In deinem Leben steckt eine göttliche Autorität. Sage nicht ich, sagt das Wort von Gott. Lukas 10, 19 heisst, ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Wow. Hey, das ist ein Spielwissen, das wir dürfen betreiben. Ich weiß nicht, wie du das in deinem Leben erlebst, ob du das alles erlebst und merkst, hey, ich habe eine Vollmacht über den Teufel. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber das ist etwas, was Gott dir gegeben hat. Das ist etwas, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Ja, erlebst du es? Vielleicht noch nicht. Vielleicht in diesen Bereichen schon, in anderen nicht. Jetzt ist die Frage, was machst du mit diesem Spannungsfeld? Die Bibel definiert, es ist ein Teil von deinem Leben, dass du Vollmacht hast über den Teufel. Du hast Vollmacht über den Feind. Der Feind ist gekommen, zum Stellen, zum Rauben, zum Zerstören. Finde ich, ist auch sehr klar. Finde ich, ist sehr klar, was dir der Teufel bringt. Ich persönlich finde alles nicht so schön. Darum will ich es nicht in meinem Leben. Und jetzt hat Gott uns Autorität gegeben, über dem zu herrschen. Und wir können es anschauen, am Beispiel von Jesus. Jesus hat es auch gemacht im Lukas 4. Kannst du nachlesen. Jesus ist dort versucht worden und hat dem Teufel widerstanden. Er hat dem Teufel erfolgreich widerstanden. Er hat gewusst, er hat eine Autorität über einen Feind. Bist du dir das bewusst in deiner Herausforderung, die du hast, vielleicht in deinem Alltag, dass du Autorität hast, darüber zu herrschen? Und Jesus hat es mit dem Wort von Gott gemacht. Ist noch spannend, weil er ist ja das Wort von Gott. Aber Jesus hat nicht einfach irgendetwas vor sich hergebröselt, sondern er hat das Alte Testament zitiert. Er hat das Alte Testament zitiert und hat gesagt, es steht geschrieben. Kannst du nachlesen, gute Lektüre für in stille Zeit. Lukas 4. Er hat gesagt, was im Wort von Gott drin steht, was im Alten Testament drin steht. Das, was er dann zur Verfügung hatte. Obwohl er das Wort von Gott ist. Ich denke immer, ja, er hätte ja irgendetwas sagen können. Er ist ja das Wort von Gott. Er hat sich auf das beruht, was steht. Und wir sollten es genau gleich machen. Das, was im Wort Gottes steht, sollte unsere Grundlage sein. Die Bibel redet davon, dass in unserem Kampf, der tobt, das unser Schwert ist. Das ist unser Schwert. Das ist unsere Waffe. Das ist unsere Waffe. Wie gewonnen bist du mit deiner Waffe? Wie gewonnen bist du mit deiner Waffe? Wie gewonnen bist du mit deiner Waffe umzugehen? Jesus hat sie gekannt. Kennen noch mehr sie. Weißt du, was dir zusteht? Wir haben Autorität, die wir mit dem Wort von Gott anwenden können. Und das ist so wichtig. Ein weiterer Punkt, den es gibt in diesem Ganzen, ist Gehorsam Gott gegenüber. Du bist dazu berufen, gehorsam gegenüber Gott sein. Gehorsam gegenüber seinem Wort. Gott hat das definiert, dass in diesem Rahmen hier innen sein Segen fließt. Im Gehorsam. Und es geht nicht darum, wir sind gehorsam, damit Gott mehr Freude hat an uns. Warum hat Gott Freude an dir? Warum hat Gott Freude an dir? Es ist nicht aufgrund von deinen Taten, sondern es ist aufgrund von Jesus seiner Tat. Im Römer 5,17 steht, er ist unsere Gerechtigkeit. Jesus ist deine Gerechtigkeit. Der Grund, warum das Gott über dir jubelt, ist Jesus. Es ist Jesus. Wir müssen nicht spulen und säckeln und alles gut machen, dass Jesus wieder mal sagt, jetzt hast du mal wieder einen guten Tag abgeliefert. Ja, wir schmunzeln jetzt wieder ein bisschen. Aber ich glaube, es ist so tief in uns drin, weil wir vielleicht schon so gezogen sind worden. Und nicht, weil unsere Eltern falsch sind, sondern weil wir einfach limitiert sind und wir projizieren es auf Gott über und denken, wir haben ja Gott. Der will einfach sehen, dass ich es richtig mache. Nach meinem Verständnis ist das Religiosität. Aber lass uns zurückerinnern, dass Gott sagt, ich bin ein liebender Vater. Ich bin ein liebender Vater. Ja, gut im Sinn für dich. Und es geht nicht darum, alles richtig zu machen. Und trotzdem sollen wir gehorsam sein. Warum? Weil dein Leben so aufblühen kann. Es gibt einen Spot, wo dein Leben aufblühen kann. Es gibt einen Ort, wo dein Leben aufblühen kann. Und es ist dort drin, wenn wir gehorsam sind. Du kannst ja sagen, ich bin nicht gehorsam. Du kannst sagen, ja, das sehe ich ein bisschen anders. Weißt du so? Die 10 Gebote. Ja, das mag schon noch seine Gültigkeit haben, seine Wichtigkeit. Aber ich für mich habe jetzt gemerkt, das ist nicht mehr so wichtig, oder? Erfüllt in Jesus. Und dann tun wir über alles einfach noch ein bisschen Gnade drüber pinseln. Gnade ist nicht dazu da, dass es über unser ganzes Leben einfach drüber pinselt wird, sondern es ist dazu da, dass es uns befeigt, dass wir gehorsam sein dürfen. Es ist eine Kraft, die uns hilft, dass wir gehorsam sein können. Dass wir uns bei Jesus einklinken können und sagen, hey, es fällt mir so schwer, aber hilf du mir dabei, dass ich gehorsam sein kann. Es ist ein Ort, den Gott für dich und für mich definiert hat. Und so heisst es auch im Jakobus 4,7. Deshalb ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Wir sollen uns dem Willen von Gott unterordnen. Wenn du erfolgreich dem Teufel widerstehen willst, wenn du erfolgreich dem Bösen widerstehen willst, ist eine Essenz davon, dass du dich dem Willen von Gott unterordnest. Das ist nicht Beigemüse, das ist nicht Zugabe. Das ist eine Essenz. Wenn du sehen willst, dass das Böse weicht in deinem Leben, ist eine Essenz davon, dass du dir dem Willen Gottes unterstellst. Du sagst, dein Wort ist wahr. Dein Wort hat Autorität. Und ich stelle mich darunter. Ja, es gibt vielleicht Sachen, die ich noch nicht verstehe. Kein Problem. Gott hat kein Problem damit. Aber machen wir uns auf den Weg. Wir sagen, ich stelle mich dir unter. Ich will deinen Willen erkennen. Und dann wird der Teufel von uns fliehen. Und dann heisst es im 2. Korinther 10, 3 bis 5 heisst es folgendes. Wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschlichen Gedankengebäude zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir alle die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerspenstigen Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Mit dem Wort von Gott können wir unsere Gedankengebäude, die wir aufgebaut haben, können wir einreissen. Indem wir sie lehren, dass sie mit dem Wort von Gott, mit dem Willen von Jesus übereinstimmen. Dass wir sagen, dein Wort sagt das. Es ist dein Wille. Und ich höre auf, mir Sorgen zu machen. Ich mache mich auf und sage, ich sorge mich nicht mehr um meine Kinder. Ich sorge mich nicht mehr um morgen. Ich sorge mich nicht mehr um meine Finanzen. Es ist ein Entscheid. Und vielleicht kommen Sachen, wo du denkst, es reicht nicht. Es reicht wieder nicht. Dann ist es an dir und an mir dran, dass wir unsere Autorität ergreifen und sagen, ich reisse die Gedankengebäude nicht her. Und sagen, die Gedanken stimmen nicht. Sie sind falsch. Wir haben Konstrukte und Gedankenvorgänge, auch in meinem Leben, die davon stammen, wo ich ohne Gott so unterwegs war. Wo ich merke, die müssen erneuert werden. Römer 12 heisst, unsere Gedanken müssen erneuert werden. Unsere Gesinnung muss erneuert werden. Und das ist dein und mein Auftrag. Darum macht es Sinn, dass wir das Wort von Gott lesen. Und dass du vielleicht Anstoss nimmst an die Bibel, das ist im Fall nicht so ein Problem. Vielleicht machst du das Problem daraus. Aber dann heisst, Heilige Geist, lass mich ein. Ich sehe es anders oder ich denke es anders. Jesus, komm in mein Leben, hilf mir. Hilf mir, offenbar mir. Ich mache mir immer noch Sorgen. Was ist jetzt der Punkt? Weil dann kommt der nächste Punkt, ist nämlich beharrliches Gebet. Wir sollen beharrlich, das ist so ein weiterer Rahmen, den Gott definiert. Und dieser Rahmen ist nicht abschließend. Das Wort von Gott offenbart uns ganz viel, was so ein Ort ist, wo der Segen von Gott fließen kann. Und etwas ist ein beharrliches Gebet. Meine Frage an dich ist, wie betest du? Was ist die Art, wie du betest? Bist du einfach am Uchen schicken, mal ein bisschen Himmel hochschießen und dann zack, laufst du davon? Oder hörst du? Hörst du, was Gott dir sagt? Wenn wir davon ausgehen, dass wir einen liebenden Vater haben, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass er mal etwas sagt zu uns. Oder? Also mein Vater hat ab und zu etwas zu mir gesagt. Und ich sage meinen Kindern ab und zu etwas. Und ermutigen sie und bauen sie auf. Und vielleicht sagen sie, ja, das würde ich jetzt anders machen in deiner Position oder in deiner Situation. Weil es deinem Herzen nicht gut geht. Und wir sollen beharrlich im Gebet verweilen. Wir sollen in dieser Kommunikationsebene bleiben. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wir lassen sie klommen wie geköpfte Hühner. Da bin ich ein bisschen direkt. Aber was heisst im Hebräer 4, 16? Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und die Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Hey, du wirst Gnade finden bei Gott. Du wirst Gnade finden, wenn wir dort hergehen. Und Gnade ist Kraft, wir haben es zusammen angeschaut. Gnade ist Kraft. Und wir brauchen Kraft in unserem Leben, wenn wir erfolgreich dem Bösen widerstehen wollen. Wir brauchen Gnade, wenn wir erfolgreich dem Bösen widerstehen wollen. Wir müssen in dieser Gemeinschaft und in dieser Abhängigkeit leben. Aber ich merke es immer wieder, das ist Andi und mir mega wichtig. Es hat sich etwas eingeschlichen in unserer Christenheit. Dass wenn wir ein Problem erkennen, dass wir ins Gebet gehen und dann beten wir wie folgt. Ja, Jesus, du siehst mein Problem und würdest es ein bisschen gut wegnehmen. Oder ja, Vater, du siehst, dass ich das nicht mehr will und jetzt nimm es doch weg. Nach meinem Verständnis ist es nicht das, was das Wort von Gott im zweiten Teil lehrt. Weil nachdem das Ostern passiert ist, ist Jesus gestorben, damit du sein Erbe antreten kannst. Du kannst sein Erbe nicht antreten, wenn er nicht gestorben wäre. Du kannst nur das Erbe von einer Person antreten, wenn sie gestorben ist. Jesus ist gestorben, damit du sein Erbe antreten kannst. Und wir lesen in seinem Wort, dass die gleiche Kraft, die ihn von den Toten auferweckt hat, im Andi Bächlerin ist. Oder? Aber sie ist auch in dir drin. Sie ist in jedem von uns drin. Die Auferstehungskraft ist in jedem von uns drin. Hey, wenn die Autorität in uns innen ist, dann ist es an uns, einem Hörnchen-Gödel zu sagen, wo er hergehört. Stimmt's? Stimmt's? Hey, dann ist es nicht mehr nötig, dass wir sagen, lieber Gott im Himmel, könntest du auch noch? Dann ist es an uns, dem zu sagen, wo er hergehört. Dann ist es unsere Verantwortung, dass wir definieren, was in unserem Leben Anrecht hat, da zu sein oder nicht da zu sein. Und vielleicht wird in dem Sinne Gott dir Sachen aufzeigen, wo du merkst, da habe ich nicht im Gehorsam gelebt. Und da ist es nicht ein Problem und da ist es kein Moment vor der Verdammnis, sondern ein Moment vor der Buße, wo du sagst, Vater, es tut mir leid, dass ich nicht nach dem gelebt habe, wie du es definiert hast. Dort, wo der Segen fließt, will ich mich begeben. Du kannst den Segenstrom im Fall verlassen. Es ist für Gott kein Problem. Es wird eins für dich. Das Reich von Gott ist ein Reich vom Licht. Und nicht ein Reich von Finsternis. Du kannst dich da begeben. Schau, das sieht, da kannst du drüber, da kannst du rein, raus. Das ist gar kein Problem. Lieb dich Gott. Ja, Gott liebt dich. Du auch. Immer, für die, die nicht so französisch bewandert sind. Ja. Aber Gott hat einen Rahmen definiert, ein Spielfeld, wo du aufblühen kannst. Und dann ist es an uns zu sagen, was reinkommt und was nicht. Und dann musst du mal etwas widerstehen und sagen, ich habe Vollmacht, nach Lukas 10, 19 zu sagen, was jetzt geht und was jetzt passiert. Und der Teufel wird versuchen, dass du dich immer wieder rausbegibst. Er wird dir den Haken setzen und immer wieder sagen, komm raus, es ist nicht so wichtig. Und es war schon gleich, wir können sein Wort von Gott nachlesen. Der Teufel hat die Wahrheit verdreht. Er hat nicht gesagt, das stimmt überhaupt nicht, er hat sie verdreht. Und so ist es in unserem Leben, wo Gedankengebäude kommen, Gedankenkonstrukte, vielleicht ein bisschen Sorgen, ein bisschen Ängste. Was machst du dann? Oh ja, stimmt, ja, kommt das echt wirklich gut? Ja! Ja, stimmt. Ja, ja, da habe ich auch schon gemerkt, da versorgt Gott nicht. Ja, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, ja, das mit dem Wort von Gott, das mag schon sein, aber in meinem Leben halt nicht. Es herrscht ein Kampf um deine Denkzeit. Und wir haben Autorität bekommen, dem Feind zu widerstehen. Es ist in dir. Es liegt in dir. Gott hat dir das anvertraut. Und ist dir schon mal aufgefallen, dass im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, niemand von Dämonen geredet ist? Nach meinem Verständnis danach haben sie nicht die Autorität gehabt, dem Teufel zu widerstehen. Es kommt im zweiten Teil der Bibel, wo Jesus uns seine Autorität übergeben hat, wo er zurückgeraubt hat. Das, was ein Mensch ist entrissen worden hat, Jesus für dich und für mich zurückgeraubt und hat sie in unser Leben hineingelegt, dass wir dem Teufel widerstehen können. Dass wir sagen, was Sache ist. Und dass wir sagen, so läuft es nicht weiter in unseren Familien, in unseren Ehen, in unserem persönlichen Leben. Und so oft glaube ich, dass wir einfach ein bisschen daher schlendern und sagen, ja Vater, du könntest ja den noch. Wir sollen. Ich werde dir zwei Geschichten erzählen. Die eine ist von dieser Woche, als ich am Dienstag im Spengler war, im Arbeiten, dann hat sie geschrieben, sie hat am Montag am Abend Schmerzen bekommen im Bauchbereich. Und wir haben schon dann gebetet und das weggewiesen. Und am Dienstag, als ich im Arbeiten war, hat sie geschrieben, hey, Schatz, die Schmerzen haben wieder mega zugenommen. Und ich war dort am Arbeiten und ich habe zu definieren, was Sache ist über unserem Haus und über unsere Familie. Und ich habe gesagt, so läuft es nicht. Und ich bin dann nicht einfach gesagt, oh, jetzt muss ich schnell auf das WC. Weißt du, so, jetzt muss ich schnell. Ich habe dem Teufel gesagt, was Sache ist. Ich habe dem Teufel gesagt, was er für Anrecht hat in unserer Familie. Und habe gesagt, so läuft es nicht. Ich habe das halblaut gemacht. Ich habe es nicht rausgeschrien. Mein Arbeitskollege hat nichts mitbekommen. Es ist manchmal auch ein bisschen lärmig bei uns. Das hat auch Vorteile. Du musst alles zu deinem Vorteil nutzen. Und dann habe ich gesagt, was Sache ist. Und habe gesagt, Krankheit hat kein Anrecht in unserem Haus. Krankheit hat kein Anrecht über meine Ehefrau. Krankheit hat kein Anrecht in unserer Familie. Und als ich am Mittag nach Hause kam, sind die Schmerzen deutlich zurückgegangen. Und sie sind kontinuierlich die Woche zurückgegangen. Ja, sie sind nicht auf einen Klapp weg, wie wir es uns manchmal wünschten. Oder wie es manchmal passiert. Aber nur weil wir diese Sachen nicht erleben, heisst nicht, dass es nicht stimmt. Und das Wort von Gott, ja, das ist, weiss doch auch nicht, ich komme doch auch nicht raus. Hey, ich probiere dir etwas zu vermitteln, was dir helfen soll in deinem Alltag. Wo wir wieder stehen und sagen, so läuft es nicht. Es gibt Bereiche, da funktioniert es in meinem Leben und in anderen noch nicht. Aber da bin ich dran. Ich habe angefangen über Themen, die in meinem Leben noch nicht so sind, wie ich es finde im Wort von Gott oder wie ich glaube, dass es Gott über mein Leben denkt, habe ich einfach Notizen machen, um immer wieder auch mit ihm im Dialog zu sein und zu sagen, da hat er mir das gesagt, da hat er mir das gesagt. Und dann musst du halt die Bibel lesen, damit du den Willen von Gott erkennst. Und wenn nicht, dann machst du zumindest Explore. Ja, es kann ein erster Schritt sein, dass du verstehst, ich habe einen liebenden Vater im Himmel. Wenn du immer noch zweifelst, dass er es gut meint mit dir, dann wirst du nicht in das hineinwachsen, wo du berufen bist. Dann wird die Garten vom Leben nicht aufblühen. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen extrem. Ja, ich verstehe die Bibel so, du kannst es so anders verstehen. Aber ich will dir helfen, dass du aufblühen kannst, weil ich glaube, wir haben Gott an unserer Seite, der nichts mehr will in unserem Leben, als dass du aufblühst. Und er nun mal definiert und gesagt, du sollst dem Teufel widerstehen. Und sollst nicht gegen mir anrufen. Verstehst du? Das ist mein Verständnis davon. Und es ist nicht einfach immer gerade so, weißt du, wir Christen sind so gut, und dann machen wir aus allem ein System, und wenn das System nicht funktioniert, werfen wir alles über den Haufen. Es geht um Beziehungen. Es geht um eine Beziehung, die wir mit einem lebendigen Gott haben. Aber der wird sich immer mehr in deinem und in meinem Leben offenbaren. So verstehe ich die Bibel. Es ist ein paar Wochen her, vielleicht Monate, als ich einen Moment hatte. Und du musst wissen, meine Vergangenheit war prägt von Pornografie. Ich habe mich nicht so entwickelt in meiner Sexualität, wie es Gott definiert hat oder wie es Gott für gut befunden hat. Und es war ein Moment, in dem ich plötzlich gemerkt habe, dass der Geist der Perversion in meinem Leben aktiv ist. Und es ist mir sofort eingeleuchtet aufgrund von meiner Vergangenheit. Und jetzt kannst du ins Gebet gehen und sagen, Jesus, würdest du echt ein bisschen gut noch. Aber in dem Moment habe ich gewusst, es ist nicht mehr dran, Jesus bitte bete zu machen. Sondern ich bin aufgestanden und habe gesagt, Geist der Perversion, du hast kein Anrecht über meinen Körper, du hast kein Anrecht über meine Seele und du musst in diesem Moment weichen. Du hast kein Anrecht in meinem Leben. Die Autorität hast du. Die kommt nicht durch eine Bibelschule oder durch eine Position. Die kommt durch ein Buß tun und sagen, Jesus, du bist der König von meinem Leben. Und du bist der Herr über meinem Leben. Durch das kommt die Autorität. Und in dem Moment, als ich das gesagt habe, hat sich etwas verändert in meinem Leben. Und der Geist der Perversion ist gegangen, da bin ich heute felsenfest davon überzeugt. Wir müssen weichen, und es ist anders geworden in meiner Sexualität. Wir müssen wieder anfangen, aufstehen und sagen, was in unserem Körper Sache ist und was in unserer Seele Sache ist. Das ist etwas, was dir und mir anvertraut ist. Und liebe Männer, das Wort für Gott, nach meinem Verständnis, definiert, dass ihr das Oberhaupt seid von eurer Familie. Also, bisschen gut, macht es über eure Familie. Und Oberhaupt sein heisst nicht, es ist destruktiv oder es ist erniedrigend oder es ist hierarchisch. Es ist liebevoll. Aber liebe Männer, lasst uns Männer sein, die wieder aufstehen und sagen, was Sache ist in unseren Familien, was Sache ist in unseren Ehen und was Sache ist über unseren Kindern. Weil das Wort von Gott hat es definiert. Nach meinem Verständnis. Und wenn du es anders siehst, dürfen wir gerne darüber diskutieren. Aber ich merke, dass ich an einem Punkt bin in meinem Leben, wo ich muss sagen, ich will gar kein anderes Leben mehr. Ich will gar kein anderes Leben mehr, als mit dem Gott unterwegs sein, weil ich merke, wenn ich all in gehe mit ihm, fängt mein Leben meist an aufblühen. Hat er mich korrigiert? Ja, logisch! Ja, logisch! Erziehung ist so etwas Liebevolles. Wir haben immer das Gefühl, ja, wenn Gott eine Korrektur vorgibt, das ist der strafende Gott. Also wenn deine Kinder bei jedem Ding, was du sagst, und sagst, schau, das ist nicht gut für dich, würdest du sagen, du bist ganz ein böser Papi. Dann würdest du sagen, du hast es nicht verstanden. Gott erzieht uns, weil er uns liebt. Du erziehst deine Kinder, weil du sie liebst. Und doch nicht aus Strafe raus, weil du sagst, dann mache ich jetzt das Leben so richtig schwer. He? Nein, weil wir einen weiteren Blick haben. Gott hat einen weiteren Blick über dein Leben. Und wenn er uns Sachen offenbart, ist es daran, dass wir unsere Autorität ergreifen. Wir sagen, so läuft es und nicht anders. Und das ist dir gegeben. Und vielleicht ist mal ein Moment vor Buße dran, wo du sagst, Vater, es tut mir leid. Vater, es tut mir leid, habe ich dieser Person nicht vergeben. Vater, es tut mir leid, bin ich dort habe ich ungerecht gehandelt. Und nicht sagen, ja, das mit dem vergeben. Ja, ja. Das weiß ja niemand. Ja, das weiß vielleicht niemand. Aber vielleicht kann es sein, dass man es in deinem Leben sieht. Gott hat einen Ort definiert, wo du aufblühen kannst. Und er hat dir Autorität gegeben, dass du diesen Ort reinhalten kannst. Und oft, wenn Leute zu mir kommen und beten und sagen, ja, ich will das nicht mehr, brauche ich oft das Bild vom Einbrecher. Ich weiss nicht, wie ihr hier in Thun mit Einbrechern würdet umgehen, wenn sie bei euch daheim wären. Aber ich würde ihm so ziemlich gehörig sagen, wo er hergehört. Ich würde nicht sagen, lieber Dieb, vielleicht wäre es dir möglich, so in der nächsten Woche vielleicht mal mein Zuhause wieder zu verlassen und vielleicht die Sachen liegen und nicht mitzunehmen. Ganz ehrlich, dem solche, ich würde sagen, wo er hergehört. Im Geistlichen ist es nicht anders. Der Teufel kommt zum Stellen, zum Rauben, zum Zerstören. Dann sag ihm, wo er hergehört. Das ist etwas, was Gott dir in die Hände gegeben hat. Das ist deine und meine Aufgabe. Und dazu möchte ich dir ermutigen und möchte dich einladen, dass du in den Ort hineinkommst, den Gott definiert hat. Du die Autorität ergreifst, die Gott definiert hat über dein und mein Leben. Und steht doch auf. Und vielleicht hast du etwas aufs Herz bekommen, wo du merkst, hey, ja, dort will ich vielleicht Buße tun. Vielleicht sagst du, hey, ja, dort will ich Buße tun. Vielleicht sagst du, hey, stimmt, dort will ich meine Autorität wieder, meine göttliche Autorität wieder in Anspruch nehmen. Und dann mach das. Dann mach das. Es hat Leute hinter im Gebet, die für dich da sind. Die mit dir diesen Schritt machen können. Und dir helfen können. Können sagen, so. Manchmal brauchen wir Hilfe. Ist dir schon aufgefallen? Gott hat es definiert, dass wir einander brauchen. Ich gehe in die Kirche, weil ich die anderen brauche. Ich weiß nicht, ob sie mehr brauchen, aber ich brauche sie. Und das wollen wir während der nächsten Worship-Song so machen. Vielleicht hast du eine Herausforderung in deinem Leben. Geht heute Abend, wo du mit Fragen bist gekommen. Dann frag der Heilige Geist, was er dir gibt. Er hat einen Plan parat. Und vielleicht offenbart er dir etwas, wo du denkst, Jesus, Fokus. Nein, vielleicht hat es einen Zusammenhang. Vielleicht wird er dir etwas aufzeigen in deinem Leben, wo du im Moment noch gar nicht siehst, dass es einen Zusammenhang hat mit dem anderen. Aber er sieht es. Weil er ist ein bisschen grösser als du. Heilige Geist, ich danke dir, dass du uns führst und leitest. Vater, ich danke dir, dass du uns führst und leitest. Und dass du uns Autorität gegeben hast. Dass du eine Power und eine Kraft in uns hineingelegt hast. Paulus hat es immer wieder geschrieben in seinen Briefen. Mögen wir erkennen, mit was für einer unglaublichen Kraft wir unterwegs sind. Und Vater, ich danke dir, dass wir in diesen nächsten Songs dort wirklich praktisch werden dürfen. Jeder an seinem Ort. Oder auch hinterher gehen, jetzt face to face. Oder dass du daheim zuschaust, dass du daheim einfach auch das Gebet aussprechen darfst. Deine Worte haben Macht über Leben und Tod. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du die Zeit einfach brauchst für Erneuerung, für Wiederherstellung. Für Auferbauung. Du bist ein Gott, der uns liebt. Und der an unserer Seite ist, der in uns lebt.